Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. So lautet das heutige Thema hier in der Spiritualität, zu der ich Sie ganz herzlich willkommen heiße. Ich bin Bodo Klose und Ihr Gastgeber für diese Sendung. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Das hat Jesus Christus in seiner Abschiedsrede beim Abendmahl gesagt, aufgeschrieben beim Evangelisten Johannes. Der heutige Gründonnerstag steht im Zeichen dieses Abschieds Jesu von seinen Jüngern. Beim letzten Abendmahl, bei der Fußwaschung, bei seiner letzten Gemeinschaft mit seinen Brüdern und dann auch bei dem Verrat durch Judas und Jesu Verhaftung und Abführung zu den Verhören in Jerusalem. Diese dramatischen und weltverändernden Ereignisse verbindet man gerne mit den Begriffen wie Erlösung und Opfer, mit Hingabe und auch mit Trauer. Aber würden Sie diese Ereignisse auch mit dem Begriff Liebe verbinden? Für unseren heutigen Referenten, Pater Johannes Maria Poplotzki, ist es vor allem die Liebe, die er mit dem Gründonnerstag verbindet. Und so hat er seine Gedanken zum Gründonnerstag bewusst unter dieses Thema dieses Wortes Jesu gestellt: Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Pater Johannes Maria gehört zur geistlichen Gemeinschaft der Seligpreisungen. In dieser Gemeinschaft leben Familien, geweihte Brüder und Schwestern sowie Priester zusammen. Und für die Gemeinschaft der Seligpreisungen ist wichtig, das persönliche Gebetsleben, die Liturgie, eine Offenheit für die Charismen des Heiligen Geistes in Berührung mit den jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens sowie eine Hingabe an die Vorsehung an der Hand der Jungfrau Maria. Und Pater Johannes Maria gehört seit bald 25 Jahren der Gemeinschaft an. 2005 war seine Priesterweihe. Heute ist er Leiter des Hauses der Gemeinschaft in Bad Triburg. Das ist östlich von Paderborn. Und aus Bad Triburg ist er uns nun auch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Johannes Maria.
Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich kann mir vorstellen, Sie verbringen diese Tage mit Ihrer Gemeinschaft vor Ort in Bad Triburg. Wie verbringen Sie denn diese Tage zusammen?
Ja, die ganze heilige Woche ist wirklich so das Highlight im Jahreskreis. Palmsonntag beginnt das schon. Da haben wir eine festliche Messe mit einer kleinen Prozession, so wie man das auch aus den Gemeinden kennt. Aber hier vor Ort bei uns in unserer Hausgemeinschaft und die dazukommen wollen. Und so richtig los geht es dann schon am Montag. Vielleicht erinnern sich einige, am Montag der Karwoche wird immer das Evangelium verlesen von Maria Magdalena, die Jesus die Füße salbt, mit ihrem Haar dann trocknet. Und wir haben dann immer am Abend eine Gebetszeit, wo wir das versuchen nachzuahmen. Wir haben eine Ikone, die wir aufstellen, eine relativ große Ikone. Dort ist eine Abbildung von Jesus, der vom Kreuz abgenommen ist und einbalsamiert wird. Und Jesus sagte ja selbst dann über Maria Magdalena, sie tut das schon im Hinblick eigentlich auf meinen Tod. Und ja, so leiten wir eigentlich mit diesem Gedächtnishalten und mit dieser Gebetszeit eigentlich die Woche ein. Also es ist ein kleiner Gebetsabend und jeder darf dann nach vorne kommen zu dieser Ikone und sie selber auch mit Öl, ja, den Herrn sozusagen, der auf der Ikone abgebildet ist, salben. Am Dienstag haben wir eine Kulpa, ganz wichtig für unsere Hausgemeinschaft, wo wir eine Vesper feiern am Abend. Und im Rahmen dieser Vesper gibt es dann eine längere Zeit, wo wir gegenseitig uns um Vergebung bitten. Wir sind ja auch Sünder, das spüren wir, das erfahren wir immer wieder gegenseitig, verletzen uns auch. Und so ist es auch wichtig, dafür eine Zeit zu geben, ja, wo wir das auch mal zum Ausdruck bringen und demütig um Verzeihung bitten. Einander, aber auch als ganze Gemeinschaft, wo wir schuldig werden, zum Beispiel an unseren Gästen, wo wir untreu sind, auch im Blick auf unser Charisma, auf unsere Sendung. Mittwoch feiern wir das jüdische Pessachmahl, den Zederabend. Also natürlich nicht als Juden, aber so als Vorbereitung auf den heutigen Tag, den Gründonnerstag. So wie Jesus ist eigentlich als Jude auch mit seinen Aposteln gelebt hat. Also ein bisschen angepasst auf christliche Weise, wie das auch in manchen Pfarreien gemacht wird. Das ist dann am Mittwoch für uns so der Höhepunkt Denn am Donnerstag, wo es eigentlich angemessen wäre, dieses Zedermahl zu feiern, ist es einfach zeitlich doch sehr gedrängt. Gründonnerstag heute, der ist einfach geprägt von den Vorbereitungen auf die drei kommenden Tage. Wir haben die normalen Gebetszeiten, aber am Abend dann eben auch in besonderer Weise die Festmesse mit einer Fußwaschung, mit einer kleinen Prozession im Garten und dann die Nacht Gethsemane bis um 12 Uhr Mitternacht, wo wir dann das Allerheiligste dann aus der Kapelle heraustragen und die ganze Kapelle entleert wird. Karfreitag auch, wie man es auch kennt, vom liturgischen Rahmen aus der Pfarrei, mit einer Besonderheit, dass wir am Abend auch eine Gebetszeit haben mit einer Grablegung. Dort feiern wir dann also, wie Jesus vom Kreuz abgenommen wird. Wir haben ein sehr großes Kreuz mit einem sehr großen Korpus. Diesen Korpus nehmen wir dann vom Kreuz ab und haben in der Kapelle mit Blumen, Steinen, verschiedenen Materialien so fast ein bisschen realistisch nachgestellt, haben wir dann ein Grab, wo dann dieser Korpus hineingelegt wird und wir das einfach feiern im Gebet auch. Ja, und das mündet dann alles hin zum Karsamstag beziehungsweise in die Ostervigil, in die Nacht, wo wir dann ganz feierlich mit allen Gästen, die gekommen sind, die Auferstehung des Herrn feiern in Freude, im Lobpreis, in der Anbetung.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns schon mal so bewusst hineinnehmen in Ihre eigene gefundene Liturgie für diese Karwoche und die Ostertage. War sehr eindrücklich, dass man mal beispielhaft erlebt, wie das eine Gemeinschaft ganz konkret auch vor Ort dann für sich lebt. Heute ist unser Thema der Gründonnerstag. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Pater Johannes Maria Poplotzki, ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag zu halten.
Danke. Ja, wir haben schon eine sehr schöne Einführung gehört. Ich finde, Herr Klose hat das mit guten Worten eigentlich eingeführt. Tatsächlich, wir gehen ja auf ein dramatisches Ereignis zu. Die Kreuzigung, das ist ja etwas Grausames, was wir in der Tiefe gar nicht ganz nachvollziehen können. Und Jesus selbst sagt es, ja, ich gebe mein Leben hin bis zur Vollendung. Und es gibt nichts Größeres, wodurch ich meine Liebe offenbaren könnte, als diese Hingabe bis zum Tod. Ja, und das ist doch etwas, was sehr schwer verständlich ist für uns, vor allen Dingen, wenn uns Jesus einlädt, uns einlädt, ihm dann auch nachzufolgen. Im Zentrum seines ganzen Lebens und dann in besonderer Weise eben dieser Höhepunkt der Kreuzigung und der Auferstehung steht die Liebe. Gott ist nur Liebe, er ist nichts anderes. Sein Wesen ist Liebe. Das können wir von uns nicht unbedingt sagen. Bei uns gibt es noch vieles anderes, was nicht unbedingt Liebe ist, was verletzt ist, wo wir egoistisch vielleicht auch sind, wo wir anders reagieren als das, was der Liebe entsprechen würde. Aber bei Gott ist alles, was er tut, alles, sein ganzes Sein, sein ganzes Leben von Jesus Christus hier auf der Erde ist nichts anderes als Liebe. Und das ist wichtig, dass wir das richtig interpretieren können. Die Zeichen, die er setzt, das Leben, was er lebt, die Worte, die er sagt, die sehr provozierend manchmal sind, manchmal auch unverständlich, sie doch einzubetten in das Geheimnis, in das Mysterium seiner selbst, eben der Liebe. Ich möchte kurz vorweg noch ein bisschen, wie ich es schon angefangen habe, so mit dem Beispiel auch des Lebens unserer Gemeinschaft, doch noch mal vor Augen führen, wo wir jetzt heute stehen in der Karwoche. Gründonnerstag, das ist der Eintritt in das heilige Triduum, wie wir sagen. Also die heiligen großen drei Tage, der Höhepunkt unseres christlichen Lebens und auch der Liturgie. Oft denken wir ja, dass Weihnachten irgendwie bedeutender wäre. Aber für unser Heil, das Entscheidende, was eigentlich geschieht, wozu auch Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, ist das, was wir eben in diesen drei Tagen feiern. Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag beziehungsweise dann Sonntag. Gründonnerstag ist deswegen ein Hochfest. Also heute durchbrechen wir wirklich die Fastenzeit. es soll heute Abend eine Messe sein, die prächtig gefeiert ist, die alles eigentlich zum Ausdruck bringen kann mit all unseren Kräften von der Schönheit des Lebens mit Gott, von seiner Liebe zu uns. Ja, wo wir das mit allen Möglichkeiten, mit all unseren Kräften eigentlich zum Ausdruck bringen sollen. Gründonnerstag können wir aber nicht alleine betrachten, für sich genommen. Es ist der Beginn dieser drei österlichen Tage, des Geheimnisses der Passion, wie wir sagen, des Sterbens und der Auferstehung des Herrn. Und im Zentrum dieser drei Tage steht die heilige Eucharistie, die wir heute Abend eben in besonderer Weise feiern. Es ist die Messe, könnten wir sagen, die Messe aller Messen. Und sie umfasst in gewisser Weise die ganze Zeit von heute bis Sonntag. Deswegen gibt es heute auch keinen Abschlusssegen und auch die Osternacht beginnt üblicherweise ohne Eröffnung mit dem Kreuzzeichen, denn die Messe geht eigentlich von heute bis zum Ostersonntag oder bis in die Osternacht hinein. Deswegen gibt es am Karfreitag auch keine Eucharistiefeier, sondern einen Wortgottesdienst, wo wir auch den Herrn empfangen dürfen, das allerheiligste Sakrament, aber es wird nicht konsekriert, es gibt keine Messfeier in diesem Sinn. Die erste Messe wird dann eben erst wieder in der Osternacht stattfinden. Diese drei Tage sind also wie eine heilige Messe oder in diesen drei Tagen werden verschiedene Aspekte entfaltet, die wir in jeder Eucharistiefeier in einer verdichteten Weise feiern, zelebrieren. Gründonnerstag, das letzte Abendmahl, Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen. Der feiert das jüdische Pessachmahl, den Zederabend, mit dem Gedächtnishalten des Auszugs aus Ägypten. Es ist die Einsetzung der Eucharistie und des Priestertums. Wir haben heute einen Brief geschickt bekommen von einem lieben Freund, der mich sehr berührt hat. Und er schrieb in einigen Worten an uns Priester, dann auch an die Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft, wo er seinen Dank einfach zum Ausdruck brachte für das Priestertum. Das geht hier nicht um einzelne Personen, aber es geht um dieses Geheimnis des Priestertums, das Christus eingesetzt hat. Das heißt, die Priester, die sind geweiht, durch sie handelt Christus weiterhin, wie er damals gehandelt hat. Durch sie wirkt er sein Heil in der Kirche, in den Gläubigen, in besonderer Weise durch die Sakramente. Aber die menschlichen Werkzeuge, die die Priester sind, sie müssen sich diesen Dienst natürlich auch zur Verfügung stellen. Und das ist nicht immer einfach. Das ist auch eine Hingabe aus Liebe. Es ist manchmal ein Loslassen von sich selber. Es ist ein Konfrontiertwerden mit Widerständen, mit Schwierigkeiten. Ja, und so müssen wir immer wieder neu beten für unsere Priester und dankbar sein für die, die sich diesen Dienst zur Verfügung stellen. Dann ein großer Zeichen auch, was gesetzt wird in der Heiligen Messe heute, ist die Fußwaschung und der Abschied Jesu letztendlich von seinen Jüngern. Er zieht nach Gethsemane, dort wird er Blut spitzen. Dann Karfreitag, das Leiden und Sterben Jesu und die Osternacht. Also Tod und Auferstehung, das kulminiert ja in jeder Eucharistiefeier letztlich, in der heiligen Wandlung, in der Eucharistiefeier selbst. Die Feier der Auferstehung unseres Herrn ist eigentlich eine Neugeburt. Unsere Neugeburt, unseren eigenen Geburtstag, wenn wir so wollen, feiern wir eigentlich durch das Leben, das wir in ihm haben. Also die Feier unserer Taufe, sie steht im Mittelpunkt. Es ist schön, wenn in der Osternacht auch eine Taufe gefeiert wird. Manchmal sind das eher Erwachsenentaufen, weil es für die Kinder doch oft lang ist oder sehr spät. Aber es soll uns vor Augen halten, dass auch wir ja neu geboren sind zu diesem neuen Leben. Wir sollen uns selbst auch in unserer Taufgnade erneuern. Das geschieht ja dann auch gemeinsam durch die Absage an den Teufel und durch die Glaubenserneuerung. Und wir werden dann mit dem Taufwasser neu besprengt. Also wo jeder von uns selber neu diese Entscheidung treffen soll für ein Leben im Glauben, für ein Leben in der Liebe, in der Hoffnung in Christus. Und durch diese Taufe sind wir ganz tief hineingenommen in das Pascha-Mysterium Christi. Also, wie es bei Paulus heißt, wir sind auf seinen Tod getauft und auf seine Auferstehung. Also mit ihm ins Grab wollen wir sozusagen alles legen, was der Liebe fremd ist. All das, was wir als Sünde bezeichnen, all unsere Charakterfehler, unsere schlechten Gewohnheiten und da, wo wir auch ganz konkret schuldig geworden sind, um zu einem neuen Leben aufzuerstehen, ein Leben aus dem Glauben, aus der Liebe, aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Gnade, zu der uns oder die uns Gott verleihen möge, damit wir tatsächlich Zeugen seiner Liebe in dieser Welt sein können. Gründonnerstag, das wissen sicherlich sehr viele von Ihnen auch, feiert jede Ortskirche ein bischöfliches Hochamt, die sogenannte Krisammesse, in der sich die Priester um ihren Bischof versammeln und ihre Einheit mit ihm stärken zum Ausdruck bringen. Und in der dann auch die heiligen Öle geweiht werden für die Sakramentenspendung des ganzen Jahres. Also das Krisam, das Katechumenenöl, vor allen Dingen für ja, die Krankensalbung, für die Priesterweihen, für die Firmung, für die Taufen. In vielen Bistümern wird das auf einen anderen Tag gelegt, weil selbstverständlich haben heute die Priester sehr viel zu tun und nur wenigen wäre es möglich, heute zu einer besonderen Messe mit ihrem Bischof zusammenzukommen. Die heilige Eucharistie, sie hat sehr viel mit Liebe zu tun. Das wollen wir uns heute neu bewusst machen. Es ist die Liebe Gottes für sein Geschöpf, den Menschen, der sich eigentlich von ihm abgewandt hat und den eigenen Tod vorgezogen hat. Gott jedoch, der in seinem großen Erbarmen beschlossen hat, ihn zu retten, seinen Sohn in die Welt zu senden, um sich hinzugeben, um uns seine Erlösung zu schenken. Gott hat in seiner großen Liebe beschlossen, uns auf ewig mit sich zu vereinen. Und deswegen ist es nicht von ungefähr, dass das letzte Abendmahl in der Woche des jüdischen Pascha-Festes stattfindet. Das ist der Fest des Auszugs aus Ägypten, aus der Sklaverei, dem Götzendienst, der Sünde. Und Gott wird sein Volk befreien, indem ein Lamm geopfert wird. So heißt es im Buch Exodus. Die Israeliten sollen das Blut dieses Lammes an die Türpfosten streichen. Und es erfolgt die 10. Plage, der Tod der Erstgeborenen. Dieses Drama, das Mose dem Pharao angedroht hatte, wenn er die Israeliten nicht ziehen lässt. 9 schwere Plagen sind schon über die Ägypter gekommen. Nun wird die 10. Plage angedroht. Der Pharao soll das Volk Israel ziehen lassen, damit sie in die Freiheit finden, aber vor allen Dingen mit dem Ziel, dass sie Gott anbeten können, dass sie Gott dienen können, dass sie ja für ihn Zeugnis ablegen können, für den Bund mit ihm. Nur die Häuser der Israeliten, die mit dem Blut des Lammes bezeichnet sind, werden auf wunderbare Weise verschont. Hier sterben die Erstgeborenen nicht. Das ist der alttestamentliche Hintergrund des Abendmahles. Und Jesus wählt ganz bewusst diesen Moment, wo er sich eigentlich selber eher als das Lamm opfern wird, damit das Volk Gottes von der Sünde und vom Tod errettet wird. Und alle, die Anteil haben an ihm, die also eigentlich sein Leib und sein Blut empfangen, die, ja, die wir eigentlich eine Wohnung Gottes sind, bestrichen sind, also in gewisser Weise mit diesem Blut werden Anteil haben an der Erlösung, werden gerettet werden. Gott wird einen neuen, ewigen Bund schließen, nicht auf dem Berg Sinai, sondern auf Golgotha. Jesus als der neue Mose wird sein Volk in die Freiheit führen, ins verheißene Land, zum ewigen Leben. Die Erlösung wird allein durch das Opfer Christi geschenkt. Doch Anteilnahme daran haben wir nur, wenn unsere Sünde in Liebe verwandelt wird. Sünde ist ja letztendlich die Verweigerung der Liebe. Deswegen können wir mit sündigem Herzen nicht mit Gott verbunden sein und daher auch kein Leben in ihm haben. Nun ist aber er allein die Quelle des Lebens. Daher sagt Jesus mit Dringlichkeit, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Betrachten wir diese Worte ein bisschen tiefergehender. Jesus sagt uns, ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Dieses Gebot kommt im Johannesevangelium 3-mal vor. Johannes 13, 34, ich habe es schon zitiert. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. zwei Kapitel später sagt Jesus erneut: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und ein paar Verse weiter, noch einmal, 15,12 im Johannesevangelium: Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das sind sehr prägende Worte, die ich gleich noch ein bisschen weiter entfalten möchte. Vielleicht machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause. Vielleicht können wir ein Lied dazwischen hören.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Es geht heute um die Liebe, und zwar am Gründonnerstag geht es um die Liebe, nämlich um dieses Liebesgebot von Jesus: Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Sie hören einen Vortrag von Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Und Pater Johannes Maria, ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag fortzusetzen.
Ich hatte versucht, die drei prägenden Verse von Jesus aus dem Johannesevangelium ein bisschen deutlich zu machen. Die möchte ich weiter entfalten. Also diese drei prägnanten Stellen, wo Jesus vom Gebot der Liebe spricht. Alle diese Stellen sind eingebettet in die Abschiedsreden von Jesus im zweiten Hauptteil des Evangeliums, der letztendlich auch von der Passion handelt. Und dieser Teil beginnt mit dem prägnanten Wort, dass die Stunde Jesu gekommen war und dass er aus dieser Welt zum Vater gehe. Es folgt dann sehr schnell eine besondere Szene, die wir heute eben auch feiern, nachahmen in der Heiligen Messe, die Fußwaschung. Bei Johannes steht sie anstelle des Einsetzungsberichtes der Eucharistie. Und das hat er sehr bewusst gewählt. Es ist eigentlich sehr bezeichnend, dass Jesus in seinen Gleichnissen niemals direkt sagt, dass er uns liebt. Er zeigt uns in Bildern seine Liebe, lässt sie uns dadurch verstehen. Aber im Gegensatz zu diesen Gleichnissen sagt er hier in den Abschiedsreden jetzt explizit das und wie er uns liebt. Diese Worte eben sind eingeschrieben in die heilige Messe vom Gründonnerstag bis Ostersonntag. Es ist sozusagen sein Testament. Es sind seine entscheidenden Worte an uns. Schauen wir das uns noch ein bisschen genauer an. Jesus sagt uns: Ein neues Gebot gebe ich euch. Das ist also ein Gebot. Es ist nicht irgendwie ein Rat oder ein Wort an uns, das der Beliebigkeit anheimgegeben ist. Es ist ein Gebot an uns, an die wir die wir an Jesus glauben, die wir ihm nachfolgen wollen. Wie der Bund im Alten Testament Rechtsvorschriften besaß, die beide Vertragspartner befolgten und die sie miteinander verbanden, so gibt es auch im Neuen Testament Bedingungen, ohne die das Leben, das heißt der Bund mit Christus, keinen Bestand hat. Schon der alte Bund war der Inbegriff des Lebens. Wenn das Volk Israel Gott gehorsam war, dann empfing es seinen Segen. Reiche Ernte hatte er ihnen verheißen, Schutz vor den Feinden, Fruchtbarkeit des Lebens. Und auch im neuen Bund gilt, dass wir nur Gottes Heil empfangen können, wenn wir auf die Weisungen Jesu folgen, wenn wir ihm wirklich nachfolgen. Im christlichen Leben geht es daher nicht darum, wie wir Jesus gerne nachfolgen wollen, sondern dass wir ihn selbst als Maßstab unseres Denkens, unseres Handelns, ja unseres ganzen Lebens vor Augen haben und uns an ihm orientieren. Denn er sagt selbst von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das Gebot, das Jesus uns gibt, besteht darin, ihm in der Liebe gleich zu werden. Wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Also mit der gleichen Liebe, die er zu uns hat. Einander so zu lieben, wie er liebt. Jesus besitzt nur eine vollkommene Liebe. Die Liebe, die er zu uns hat, ist nicht eine andere wie die, die ihn mit dem Vater verbindet. Denn er sagt: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Nur wenn wir dieses Gebot befolgen, bleibt der Bund, der zwischen uns und Jesus besteht, intakt. Wenn ihr meine Gebote haltet, sagt Jesus, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Für Jesus gibt es keine Trennung zwischen der Nächstenliebe und der Liebe zu ihm, genauso wenig wie er keinen Unterschied zwischen der Liebe macht, die ihn mit dem Vater verbindet und die ihn mit uns verbindet. Welches große Geheimnis! Jesus liebt uns mit der göttlichen Liebe, die in der Dreifaltigkeit herrscht, mit einer vollkommenen, unendlichen, ja mit einer göttlichen Liebe. Es ist keine einfache Sympathieliebe, keine Liebe, die den eigenen Nutzen sucht. Es ist keine Liebe, die auf Leistung beruht. Sie ist so wunderbar, dass man sie mit Worten nicht beschreiben kann und viel größer, als wir Liebe in dieser Welt überhaupt kennen. Mit dieser Liebe sollen auch wir lieben. Und genau da beginnt das Problem. Wie kann uns Jesus ein Gebot auferlegen, wo wir nicht imstande sind, dieses Gebot zu halten? Wir sind ja als geschöpfliche, endliche Wesen nicht fähig, so zu lieben, wie Gott liebt. Das werden wir immer wieder uns eingestehen müssen. Wie das gehen kann, und das ist letztendlich der einzige Weg, um zur wahren Liebe zu gelangen, das macht Jesus an der Fußwaschung exemplarisch deutlich. Im Johannesevangelium, ich hatte es schon erwähnt, gibt es nicht wie in den anderen Evangelien einen Einsetzungsbericht der heiligen Eucharistie, sondern an dieser Stelle steht die Fußwaschung. Und Johannes will damit deutlich machen, was die Eucharistie eigentlich ist: Reinigungs- und Heilungsdienst Gottes am Menschen. Wenn man die Fußwaschung im Kontext des ganzen Pascha-Mysteriums betrachtet, und Johannes will, dass man sie so betrachtet, dann geht es bei dieser Handlung nicht so sehr um einen demütigen Dienst, der Sklaven vorbehalten war, auch. Aber es geht vielmehr darum, so zu lieben, wie Gott liebt, das selber zu erfahren und das selber auch zu praktizieren. Das heißt, sich allem zu entäußern, bis zum Äußersten, bis ans Kreuz. Denn nur dann können wir so lieben, wie Gott liebt. Die Fußwaschung ist also in gewisser Weise eine Vorwegnahme der Hingabe Jesu am Kreuz. Sie ist eine Verdeutlichung des Wesens der Liebe Gottes. Liebe kann nur dort lebendig sein, wo es Hingabe, wo es Hinbeugen zum Nächsten, wo es Verzicht auf sich selber zum Wohl des anderen gibt. Alle Eltern werden das in besonderer Weise unterstreichen, auch wenn sie das vielleicht selber nicht so sagen werden. Aber ihren Kindern können sie nur Liebe zuwenden, ja, wenn sie auch ein Stück weit auf vielleicht legitime oder wohlverdiente Ruhe verzichten. Es wird spätestens deutlich, wenn die Kinder in der Nacht schreien und irgendwie Hilfe brauchen. Ja, letztendlich ist Leben nur da möglich, wo man sich selbst zurücknimmt, um dem anderen Raum zu geben. Und wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, ja, dann kann dort die Liebe Gottes letztendlich stark werden, kann sich das Leben entfalten. Die wahre Liebe, und das macht uns Christus deutlich, die göttliche Liebe im tiefsten, im äußersten verstanden, ist die gekreuzigte Liebe. Jesus hat uns gezeigt, dass es der Liebe zu eigen ist, sich an den anderen vollkommen zu verschenken. Das ist das Paradox des Lebens, dass dort, wo dies geschieht, nicht der Tod die Folge ist, sondern letztendlich göttliches Leben geschenkt wird. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, sagt Jesus, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Ich habe ein schönes Wort von Hans Urs von Balthasar einmal gelesen, der gesagt hat, an den Jüngern, an uns, tritt eigentlich immer nur ein einziger Fehler beherrschend hervor. Der geistliche Hochmut oder besser gesagt der fleischliche Hochmut in geistlichen Dingen. Die Jünger wollen um jeden Preis die ersten Plätze im Himmelreich. Das heißt, sie wollen die Vollkommensten sein. Alle ihre Begriffe beziehen sich auf diese Mitte. Es ist vergeblich, dass der Herr gegen diese eingefleischte Erbsünde kämpft. Sie hören an seinen Lehren vorbei. Bis endlich das Kreuz sie überführt und in ihre Himmelsleitern zerbricht. Es bleibt die Frage, wie wir so lieben können wie Jesus. Wenn wir aufs Kreuz schauen, kann uns das ja Angst machen. Wenn Jesus uns zu diesem Gebot der Liebe einlädt, heißt es, dass auch wir alle ans Kreuz gehen müssen. Ist das Leben nicht ein Geschenk Gottes? Ist nicht durch seinen Willen diese Welt geworden und alles, was in ihr ist? Ist nicht selber er Mensch geworden, um zu zeigen, wie wertvoll das menschliche Leben ist? Ja, in Christus hat uns Gott gezeigt, wie sehr er diese Welt liebt. So sehr, dass er selber ein Teil von ihr geworden ist. Und deshalb müssen wir diese Welt, die Schöpfung, die Menschheit, ja, unser eigenes Leben mit sehr großer Ehrfurcht behandeln und lieben. Dennoch bleibt die Wahrheit, dass dieses Leben noch nicht das Letzte ist, was Gott schenken möchte. Er möchte dieses Leben noch schöner machen, noch mehr verherrlichen. Dazu ist eine Verwandlung notwendig, eine Verwandlung, die sich nach seinem Willen nur durch die Liebe vollzieht, in der höchsten Form, in der gekreuzigten Liebe. Wie ist das zu verstehen? Am Kreuz offenbart sich die trinitarische Liebe, das heißt die Liebe, die zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist herrscht. Der Vater liebt den Sohn auf vollkommene Weise und der Sohn empfängt dies auf vollkommene Weise und schenkt seine Liebe an den Vater zurück. Die Kirche lehrt uns, dass Vater und Sohn eines Wesens sind. Sie teilen ihre Liebe auf vollkommene Weise miteinander. Der Sohn behält nichts von der Liebe des Vaters für sich, sondern er gibt sie wie als ein ungetrübtes Echo an den Vater zurück. Das ist das göttliche Paradox. Also der Vater verschenkt sich vollkommen, aber auch der Sohn verschenkt sich vollkommen. Das ist der göttliche Kreislauf der Liebe. Nur unter diesen Bedingungen kann es sein, ist es denkbar, dass Vater und Sohn nicht zwei völlig voneinander verschiedene Personen sind, sondern dass sie wirklich eins sind in der Liebe eines Wesens. Am Kreuz wird diese vollkommene Liebe von Vater und Sohn offenbar. Jesus sagt, denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Darin wird Christus den Vater verherrlichen, dass er seine Liebe, die er empfangen hat, dem Vater vollkommen zurückschenkt, sich selbst. Die göttliche Liebe ist aber nicht einfach ein Wechselspiel zwischen Vater und Sohn, sondern sie bringt als Frucht der Einheit von beiden, von Vater und Sohn, den Heiligen Geist hervor. Dieser entspringt der Hingabe, der gegenseitigen Hingabe von Vater und Sohn. Zeichen davon ist das durchbohrte Herz Jesu. Aus seiner Seite entspringen Blut und Wasser, wie die Kirchenväter es immer gedeutet haben, das Leben für die Gläubigen, die Sakramente. Besondererweise die Taufe und die Eucharistie. Der Geist ist nämlich die innere Kraft, die das Herz der Gläubigen mit dem Herzen Christi in Einklang bringt und sie bewegt, die Mitmenschen so zu lieben, wie er sie geliebt hat, als er sich niederbeugte, um den Jüngern die Füße zu waschen und insbesondere als er für alle sein Leben dahin gab. Das schreibt Papst Benedikt XVI. Der Geist ist auch eine Kraft, die das Herz der kirchlichen Gemeinschaft verwandelt, damit sie in der Welt eine Zeugin für die Liebe des Vaters ist, der die Menschheit in seinem Sohn zu einer einzigen Familie machen will. Wir sehen also, Gott hat uns so geschaffen, dass wir liebesfähig sind, und zwar auf eine Weise, die der göttlichen Liebe entspricht. Diese Liebesfähigkeit, die wir besitzen, ist allerdings durch die Sünde verletzt. Wir sollen ein Abbild Gottes, seiner Liebe sein, aber wir haben diesen ursprünglichen Glanz verloren. Die Sünde hat dazu geführt, dass die Liebe, die in ihrem Wesen vollständige Hinwendung zu Gott und zum Nächsten ist, verkehrt wurde. Statt Gott und den Menschen zu dienen, ist sie zur Selbstliebe verkümmert und eine Sklavin unserer Bestrebungen, unserer, ja, wir sagen Leidenschaften geworden, die sich fast ausschließlich auf das eigene Glück und die eigene Erfüllung richten. Um zurückzufinden zur ursprünglichen Liebesfähigkeit, zu der Gott uns berufen hat und die auch unsere tiefste Sehnsucht ist, weil Gott selbst in uns wohnt, müssen unsere Herzen von allem Egoismus geheilt und befreit werden. Und diese Reinigung geschieht durch das Mysterium des Kreuzes. Was ist das Kreuz und was geschieht durch das Kreuz? Das Kreuz ist der Ort, wo es zur absoluten Entäußerung kommt. Er war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, heißt es im Philipperbrief. Jesus wird entkleidet und gekreuzigt. Es ist die vollkommene Erniedrigung, das Hinabbeugen Gottes zur Menschheit. Auch bei uns bewirkt das Kreuz, dass wir entäußert werden. Wenn wir von einem Kreuz sprechen, dann sind das oft leidvolle Situationen, die Trennung bedeuten, Lösung, Entäußerung materieller oder sozialer Bindung, Verlust der Gesundheit, aber auch Lösung von bestimmten Abhängigkeiten, wenn uns etwas gestohlen wird, wo wir, ja, das vielleicht nicht unbedingt lebensnotwendig ist, aber ja, das für uns eine besondere Bedeutung, besondere Wichtigkeit hatte. Reinigung also von unseren Egoismen und unguten Bestrebungen. Wenn das Kreuz da ist, reagieren wir sehr oft rebellisch und suchen den Grund unseres Unbehagens außerhalb von uns. Wir machen andere und anderes für unser Unbehagen verantwortlich. Tatsächlich liegt der Grund aber in uns, in der Weigerung, selbstlos zu lieben. Das Kreuz stellt uns vor die Wahl, mit göttlicher, nicht mehr mit menschlicher Liebe zu lieben. Und weil Christus selbst das Kreuz in dieser Liebe erlitten hat, können wir ihn bitten, uns dazu zu befähigen, das Kreuz mit seiner Liebe zu erleiden. Und wir können darauf vertrauen, dass er uns in diesen Stunden beisteht und uns seine Gnade der Liebe, der Versöhnung und des Friedens schenkt. Auf diese Weise bekommt das Kreuz eine erlösende Wirkung. Es befreit uns von unserer Verschlossenheit in uns selber und befreit uns zur göttlichen Liebe. Es heilt uns von unserem Stolz, unserer Rechthaberei und unserem Aktionismus, die alles nur versteckte Weisen von einer Selbstliebe sind. Am Kreuz zerbrechen alle diese Illusionen und es bleibt nur der Weg zur Liebe offen. Die Fußwaschung geschieht im Verlauf des Abendmahls. Das ist die erste Eucharistiefeier. Das ist sehr bedeutsam, denn die heilige Eucharistie ist nicht einfach nur eine Gedächtnisfeier, sondern auf wunderbare Weise wird uns in diesem Sakrament stets neu die göttliche Liebe geschenkt. Sie kann nur wirksam werden, allerdings, wenn wir uns dafür öffnen und bereit sind, von dieser Liebe verwandelt zu werden. Die heilige Eucharistie, und das wird deutlich jetzt durch die heiligen drei Tage, das Triduum, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag, die heilige Eucharistie ist die am Kreuz hingegebene Liebe des Herrn, der uns durch seine Liebe dazu befähigt, so zu lieben, Beispiel der Fußwaschung wie er, mit einer Liebe, die von aller Unfähigkeit zu lieben gereinigt ist, weil sie der Quelle des Kreuzes entspringt. Deswegen geht dem Empfang der Eucharistie immer der Bußakt voraus, wo wir demütig bekennen, dass wir Sünder sind und um die Wandlung unserer Herzen bitten. Deshalb werden wir bei der Gabenbereitung auch eingeladen, uns selbst mit unserem ganzen Leben Christus zu schenken, um in die Bewegung seiner Liebe hineinzufinden. Ja, fassen wir zusammen. In seinem Tod am Kreuz vollzieht sich jene Wende Gottes, in der er sich verschenkt, um den Menschen wieder aufzuheben und zu retten. Liebe in ihrer radikalsten Form. Der Blick auf die durchbohrte Seite Jesu, von dem Johannes spricht, lässt uns begreifen, was der Ausgangspunkt seines Schreibens war. Gott ist die Liebe. Dort kann diese Wahrheit angeschaut werden. Und von dort her ist sie zu definieren. Von diesem Blick her findet der Christ den Weg seines Lebens und Liebens. Und noch ein abschließendes Zitat von Benedikt XVI. Diesem Akt der Hingabe hat Jesus bleibende Gegenwart verliehen durch die Einsetzung der Eucharistie während des letzten Abendmahles. Er antizipiert seinen Tod und seine Auferstehung, indem er schon in jener Stunde den Jüngern in Brot und Wein sich selbst gibt, seinen Leib und sein Blut als das neue Manna. Die Eucharistie zieht uns in den Hingabeakt Jesu hinein. Wir empfangen nicht nur statisch den Herrn, sondern werden in die Dynamik seiner Liebe hineingenommen. Auf diese Weise werden wir immer mehr fähig, einander zu lieben und das Gebot des Herrn zu erfüllen, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Fragen wir uns vielleicht, oder ich möchte das als Anregung geben, wenn wir gleich noch die Zeit haben, dass die Hörer sich auch zuschalten können, Wie verleben Sie denn diese Karwoche bzw. die drei österlichen Tage? Oder wo haben Sie die Liebe Jesu in Ihrem Leben kennengelernt und sie vielleicht so geprägt, dass Sie diese Liebe auch weiterschenken möchte? Was bedeutet Ihnen die Liebe Gottes? Mit diesen Anregungen machen wir eine Pause.
Und gebe noch dazu, dass wir die Hörer gleich einladen, zu diesen Fragen sich einzuschalten. Nutzen wir die Musikpause dann auch dafür, dass die Hörerinnen und Hörer schon anrufen können. Also wie verleben Sie die Karwoche und die drei österlichen Tage? Oder aber die zweite Frage von Pater Johannes Maria. Wo haben Sie die Liebe Jesu in Ihrem Leben kennengelernt? Was bedeutet Ihnen die Liebe Gottes? Die Leitungen sind freigeschaltet. Rufen Sie uns an bitte unter 089 517 008 008. Ich sage die Nummer nochmal. 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Hier ist die Spiritualität bei Radio Horeb, unser heutiges Thema. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Gedanken zum Gründonnerstag, der heutigen Gründonnerstag. Mein Name ist Bodo Klose und unser heutiger Referent ist Pater Johannes Maria Poplotzki. Er ist der Leiter des Hauses der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Bad Driburg. Und die Leitungen sind freigeschaltet, dass Sie sich an dem Gespräch beteiligen können. 089 517 008 008 ist die Telefonnummer. Und wir werden im ganzen deutschsprachigen Raum natürlich gehört. Nicht nur von zu Hause, sondern auch aus dem Auto. Und so ruft uns auch Herr Brindl gerade aus dem Auto an. Ich schalte mal den Herrn Brindl zu. Genau, Herr Brindl. Grüß Gott.
Ja, hallo. Hallo. Grüße Sie. Hören Sie mich?
Ja, Herr Brindl.
Ja, okay. Ja. Ja, also ich verbringe die Karwoche. Heute muss ich leider noch arbeiten. Morgen ist ja erst Feiertag. Und ich bin relativ spät Vater geworden. Ich bin schon 57 und meine Tochter ist jetzt 10, also 10,5. Und ich werde morgen mit meiner Tochter zum Kinderkarfreitag gehen. Heute, wie gesagt, durch das Arbeiten und dass ich relativ spät heimkomme, werden wir nicht mehr allzu viel machen. Mich hat letztes Jahr ist meine Tochter zur Kommunion gegangen und da hat mich schon sehr beeindruckt. Da haben wir quasi dieses Passia-Fest am Gründonnerstag gefeiert, also so im Religionsunterricht. Und da habe ich doch sehr viel gelernt auch. Ja. Also es hat mich sehr beeindruckt und überhaupt durch die Tochter und dadurch, dass ich mich, also ich bin schon gläubig erzogen von meiner Mutter und so, und durch die Tochter, weil ich das auch will, weil mir das mittlerweile ganz, ganz viel Halt im Leben gibt, komme ich eigentlich immer stärker zum Glauben und diese Liebe Gottes, das beeindruckt und beschäftigt mich wirklich sehr und ich habe manchmal das Gefühl, das wirklich auch zu spüren. Ich bin mittlerweile nach der Kommunion, bete ich meistens zum lieben Gott und sage, lieber Gott, gib mir die Gnade, dich zu lieben, weil wenn ich dich lieben darf, dann kann ich bestimmt nichts Böses tun. Das ist so vielleicht ein kindlicher Glaube, aber mir hilft es.
Herr Brindl, ganz herzlichen Dank. Ich gebe es gleich an Pater Johannes Maria weiter.
Ja, vielen Dank für dieses, vielen Dank für das schöne Zeugnis. Danke.
Ja, danke. Tschüss.
Ja, Pater Johannes Maria, die es passt schon. Ich habe gerade genau Pater Johannes Maria, das Peschachfest, diese Feier. Sie haben es ja auch angesprochen, Sie machen das ja auch mit Ihrer Gemeinschaft. Es ist ja nicht das jüdische Fest selber, was wir dann feiern, sondern es ist so eine angepasste Form. Aber der Herr Brindl hat gerade erzählt, das hat ihn auch sehr berührt. Also wenn man die Chance hat, sowas mitzufeiern, ist das doch was Gutes, oder?
Dann wird es praktiziert, eben damit wir eigentlich tiefer verstehen, wo unsere Wurzeln eigentlich liegen. Und wir können auch das, was eigentlich geschieht, was ich ja auch im Vortrag ein bisschen versucht habe herauszustellen, was die Eucharistie ist oder was wir in besonderer Weise in diesen Tagen eben feiern, von Karfreitag und die Auferstehung des Herrn, können wir nur tiefgehend verstehen, wenn wir die Parallelen eigentlich auch hinzuziehen aus dem Alten Testament, eben mit dem Auszug aus Ägypten, aus der Versklavung in die Freiheit. Können wir nur da tiefer verstehen, weil Gott selbst in Jesus Christus ja diesen Zeitpunkt für das Erlösungsgeschehen gewirkt hat.
Ja, und was mir auch sehr gefallen hat, war der Vergleich, den der Herr Prindl erlebt hat mit der Eucharistie und der Liebe. Also das hat mich sehr angesprochen. Ich darf als nächstes noch in die Sendung mit hineinnehmen. Aus Würzburg ruft uns Schwester Eusebia an. Grüß Gott, Schwester Eusebia. Ja,
grüß Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die guten Worte. Es ist einfach, also Eucharistie, es ist ja, also ich meine, bin immer sehr verbunden mit Heiland, wirklich wahr. Also, das, wissen Sie, ich bin ja auch fast blind und da ist mir das einfach ganz besonders, dass mir das einfach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich möchte mich einfach bedanken. Das war einfach so großartig.
Ganz herzlichen Dank. Schwester Eusebia, vielen Dank für Ihren Anruf, auch Ihr Zeugnis, dass es so schön bei Ihnen angekommen ist. Pater Johannes Maria, ich möchte mich herzlich bedanken für Ihren Vortrag und es auch, ja, das hat nochmal schön Nachhall gehabt jetzt durch die beiden Telefonate. Und ja, ich möchte Sie nun bitten, dass wir gemeinsam die Sendung abschließen, nachher noch gleich mit einem Segen und einem Abschlussgebet, aber jetzt vielleicht so von, vielleicht noch ein Schlussgedanke von Ihrer Seite, was Sie noch beschäftigt.
Sehr gerne. Ich möchte gerne noch ein kurzes Zitat aus dem ersten Korintherbrief lesen, wo uns Paulus auch nahebringt eigentlich, welcher Art die Liebe Gottes ist. Und wir können, wenn ich kurz diese Verse, 4, 5 Verse lese, können wir vielleicht innerlich selber uns vorstellen, ja, statt dem Wort Liebe meinen eigenen Namen einzusetzen und ich werde vielleicht dabei erkennen, ja, wie wenig ich dem entspreche, aber ich kann auch statt Liebe Jesus Christus einsetzen, der ja vollkommen diese Liebe selber ist. So lese ich kurz vor aus dem 1. Korintherbrief, 13. Kapitel. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Mit diesen Gedanken wollen wir diese Sendung abschließen und ich möchte gerne den Segen geben und in besonderer Weise in diesen Segen einschließen alle, die krank sind, alle, die leiden in besonderer Weise, die einsam sind in diesen Tagen. Ich höre immer wieder von so vielen Menschen, die Radio Horeb hören und dadurch gestärkt werden. Da möchte ich ganz besonders um den Trost Gottes, um seine Stärkung bitten. Vielleicht sogar um die Personen, die im Gefängnis sind, vielleicht zufällig zugeschaltet haben und in besonderer Weise auch für alle, die auf der Suche nach der Liebe Gottes sind, die seine Liebe vielleicht noch nicht erkannt haben, noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Herr, wir danken dir für das große Geheimnis deiner Liebe, das wir in diesen Tagen feiern dürfen. Wir bitten dich jetzt, Herr, neu um deine Gnade für jeden Einzelnen, der jetzt zugeschaltet ist oder vielleicht auch später diesen Vortrag auf CD hört, bitten wir dich jetzt um deinen mächtigen Schutz, um die Kraft des Heiligen Geistes, um deine Liebe, um deinen Segen. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ja, lieber Pater Johannes Maria Poplotzki, ganz herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen auch mit Ihrer Gemeinschaft wirklich schöne gesegnete Kar- und Ostertage. Sie haben uns schon ein bisschen mit hineingenommen, wie Sie diese Tage feiern. Und danke, dass Sie uns jetzt auch mit hineingenommen haben in diesen Prozess, dieses Triduums, was jetzt ansteht, was heute beginnt. Und auch wenn jetzt heute noch einige am Arbeiten sind oder, wie es Herr Brindel gesagt hat, noch arbeiten muss, ich hoffe, dass diese Sendung auch für viele Hörerinnen und Hörer jetzt wirklich eine schöne Einstimmung waren für diese Tage. Von daher ganz herzlichen Dank an Sie, Pater Johannes Maria Poplotzki. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und ich darf Sie noch darauf hinweisen, Pater Johannes Maria hat schon gesagt, diese Sendung wird aufgezeichnet. Wenn Sie eine CD bestellen möchten, können Sie es gerne machen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer: 08328 921 120. 08328 921 120. Und wenn Sie die Sendung im Internet nachhören möchten, können Sie es gerne tun unter horeb.org. Dort in der Mediathek der Podcast vom heutigen Datum, die Spiritualität, können Sie nach einer gewissen Zeit auch dort nachhören, wenn sie dann reingestellt sein wird. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über Radio Horeb als solches, gerne auch übers Internet horeb.org oder direkt bei unserem Hörerservice von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 08328 921 110. Ja, wir wünschen Ihnen wirklich gesegnete Kar- und Ostertage. Sie feiern ja mit, wenn Sie auch am Radio mitfeiern, die Gottesdienste. Wir machen das, wir erleben das zusammen. Natürlich schön, wenn man auch in der Kirche selber sein kann oder direkt die Gottesdienste besuchen kann. Und falls Ihnen das auch übers Radio möglich ist, ist natürlich auch eine großartige Sache. Von daher lade ich Sie herzlich ein, auch hier das Programm bei Radio Horeb über diese Feiertage auch wahrzunehmen. Vielen Dank, dass Sie uns auch da so toll im Gebet und mit Ihren Finanzen unterstützen. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen, gesegneten Gründonnerstag. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, Ihr Bodo Klose.